Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich stapfe hier gerade durch den Forsthausgarten, weil heute wieder eine Folge Waldspaziergang dran ist. Und zwar diesmal wieder eine Folge von Hölzchen auf Stöckchen. Das haben einige von euch sich ja gewünscht. Von Hölzchen auf Stöckchen heißt, ich guck mal, was mir gerade so vor die Füße fällt. Im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob man die Vögel hört. Es ist jetzt schon ein bisschen später am Vormittag. Da ist so die Hauptgesangszeit schon so ein bisschen durch. Aber man hört noch einige, ne? Meisen und alles Mögliche. Und hat meine Frau mich neulich gefragt, ist das nicht eigentlich total anstrengend, diese Jahreszeit? Also die Vögel ja wirklich viel, viel, viel singen, zumindest die Männchen. Ja, das kann schon sein. Moment, ich schließe mal gerade hier unser Gartentürchen auf. So, dass ich raus in den Wald komme. Ja, ist das nicht total anstrengend? Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, es macht denen halt Spaß. Ne? Ich meine, ist ja die Zeit der Paarung. Ich gehe mal schon aus, dass das Spaß macht. Wird so angelegt sein wie bei uns. Und ja, natürlich ist es anstrengend, sehr viel zu singen, weil man muss ja dann auch Rivalen verscheuchen. Das ist ja der Sinn der Sache, ne? Das Revier markieren. Hallo, das ist meins, hau ab hier. Ne? Und wenn man das wirklich stundenlang machen muss, kann ich mir vorstellen, dass das nervt. Aber auf der anderen Seite sind die anderen Zeiten natürlich auch stressig. Ne? Also das heißt, wenn im Winter nicht so viel Nahrung da ist, es ist kalt und so weiter und so fort. Also es hat jede Jahreszeit so ihre Schwierigkeiten, aber auf der anderen Seite eben auch schöne Sachen. Ich meine, ist ja bei uns im Prinzip nicht anders. Ne? Man hat ständig im Leben Sachen, die muss man machen, die sind vielleicht weniger schön. Andere Sachen machen Spaß, auch wenn sie anstrengend sind. Und so wird das bei denen auch sein. Vermute ich zumindest mal. Ich weiß es nicht so genau. Bei der Gelegenheit übrigens gibt es ja diesen Hinweis, dass bei Kohlmeisen, und die seht ihr ja wirklich überall, auch in der Stadt, in den Gärten und Parks, dass die Männchen, die besonders potent sind, eine besonders starke Gelbfärbung der Brust haben. Da könnt ihr mal versuchen, drauf zu achten. Die Kohlmeisenweibchen tun das. Die achten da drauf und suchen sich danach so ein bisschen ihre Partner aus. Aber mir selber sind noch nicht so starke Unterschiede aufgefallen. Vielleicht fehlt mir auch das passende Auge dafür, was Kohlmeisenweibchen vielleicht ein bisschen besser können. Macht ja auch Sinn. Gut, also so viel zum Thema startendes Brutgeschäft. So, ich hangel mich mal hier durch den Wald. Es ist halt, hat geregnet. Hier ist übrigens überall Losung von Rehen. Losung ist ja eigentlich auch so ein komischer Jägerausdruck. Es ist halt Kacke. Ne? Fertig. Und das ist eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, nach Tierspuren zu gucken, nach dieser, ja, ich sage jetzt trotzdem wieder Losung, das hört sich einfach ein bisschen appetitlicher an. Muss man hier ein bisschen aufpassen, weil es hier sehr glitschig ist. Und da verraten sich halt sehr, sehr viele Tiere. Ne? Also bei Rehen, das sieht so ein bisschen so wie Kaffeebohnen aus, ein ganz klein bisschen größer. Bei Hirschen ist es deutlich größer. Ich sag mal so wie Erdnüsse in Schokolade, sowas in der Art. Und bei Wildschweinen, das sieht schon so ähnlich aus wie bei uns, ein bisschen dunkler, ne? Also schon mehr so Richtung Schwarz. Kommt natürlich auch drauf an, was die gefressen haben. Hasen sehen schon so ähnlich aus wie bei Rehen, ein bisschen runder, ein bisschen heller. Und wenn man genau hinguckt, das ist schon eher so faseriger, sieht irgendwie trockener aus. Also bei Rehen ist es dunkel, auch so schwarz-grün. Und bei Hasen dann eben doch deutlich heller schon. Und dann gibt es natürlich das Thema Fuchs und Marder, ne? Und da wird es dann aber schon langsam schwierig. Also bei Fuchs zum Beispiel, das vom Hund zu unterscheiden, gibt es so ein paar Hinweise, wie oft der Kot gebrochen ist. Aber ich sage euch das jetzt gar nicht im Einzelnen, weil das in der Praxis häufig nicht stimmt, ne? Und Füchse fressen halt andere Sachen als Hunde. Also da kann man es vielleicht schon eher dran erkennen, wenn es so aussieht wie Hundekot. Und da tauchen dann in der wärmeren Jahreszeit zum Beispiel Früchte drin auf, ne? Also, dass man sieht, dass es von Brombeeren gefärbt ist oder ganz viele Kirschkerne drin zum Beispiel, ne? Das hat man dann mit dem Hundekot eher selten. Also das ist ein Riesenthema, Kot von Tieren. Lohnt sich aber, sich mal damit zu beschäftigen, weil man da ganz viele Tiere erst entdeckt, zum Beispiel Fledermäuse. Das hat man auf den Fensterbänken, das sieht wirklich aus wie Mäusekot. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sind das lauter kleine Insektenteile. Und dann weiß man, ich habe hier irgendwo in der Hausverkleidung wahrscheinlich Fledermäuse sitzen und kann darauf Rücksicht nehmen oder kann die beobachten abends und so weiter und so fort. So, wir kommen ja heute von Hölzchen auf Stöckchen. Ich stehe hier an einem Wurzelteller einer umgestürzten alten Buche. Und wenn so ein Baum umkippt, reißt er ja ganz viel Erde mit raus. Also übrigens, dieser Wurzelteller zeigt nicht, wie groß die Baumwurzel war, sondern das sind nur die groben Haltewurzeln. Die reißen so ungefähr in maximal Daumenstärke ab. Oder dicker, also die dünnen Wurzeln bleiben im Boden. Und das ist wie ein riesiges Fischernetz, was über den Boden verteilt ist, über hunderte von Quadratmetern. Das bleibt im Boden, das reißt einfach ab. Ja, und nur so die dicken Haltetaue sozusagen, die bleiben am Stamm hängen. Und deswegen sind diese Wurzelteller oft nur so, ich sag mal, 2-3 Meter, manchmal auch ein bisschen größer im Durchmesser. Aber das repräsentiert überhaupt nicht die Größe der Wurzel. Auf jeden Fall reißt dieser Wurzelteller jede Menge Erde mit raus. Die bleibt erstmal an den Wurzeln hängen. Und im Laufe der Jahre bröselt die dann so langsam runter. Also hier die Buche, die liegt jetzt schon so, 10, 15 Jahre. Und da ist so ein richtiger großer Haufen. Das sieht aus wie Blumenerde fast, ne? Fein, bröselig, krümelig. Und das ist einer der vielen Mechanismen, wie Waldboden sich lockert. Das ist super lockerer Boden. Und selbst, hier kommen gerade Kraniche drüber. Ein Großteil ist ja schon durch. Gerade einen einzigen Ruf gehört. Ach, da sind sie. Also ich muss hier gerade mal unterbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr die hört im Hintergrund. Jetzt sind sie wieder ruhig. Das ist ein kleiner Trupp. Man hört sie rufen. Vielleicht haben wir das Glück, dass sie gleich hier drüber ziehen. Das haben mich neulich Leute, ich komme gleich wieder auf die Baumwurzel zu sprechen, aber die Kraniche, die haben jetzt Vorrang, solange sie hier sind. Die kreisen hier. Das bin ich neulich mal gefragt worden, warum machen die das? Ne? Und warum machen die dann anschließend wieder ihr V? Also das V machen sie, weil der Kranich, der vorne fliegt, der hat den meisten Luftwiderstand, größten Luftwiderstand zu überwinden. Und wenn die so leicht versetzt dahinter fliegen, dann fliegen die im Windschatten. Also vorne, der Kranich, der hat es immer am schwersten. Ja, da kreisen sie noch. Und deswegen wechseln die vorne die Position ab. Das ist nicht die Führungsposition. Ja, die Schreihälse. Ja, jetzt formieren sie sich gerade wieder. Also die haben hier gekreist. Also die wechseln die Führungsposition ab. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ständig abschweife. Wechseln die Führungsposition ab, damit jeder mal das Anstrengende machen muss und jeder mal auch in die leichte Position kommt. Und dass die ab und zu so kreisen und die Formation auflösen, das ist, weil die Höhe gewinnen. Dann merken die, hier ist Thermik, hier gibt es Aufwinde. Ne, die gibt es ja überall. Immer mal wieder, je nach Landschaft und je nach Wetterlage, und lassen sich dann wieder in höhere Luftschichten nach oben tragen. Und dann ist es nicht so anstrengend. Ne? Dann können sie wieder mehr segeln und müssen nicht so viel selber mit den Flügeln schlagen. Also deswegen kreisen die da, wo die merken, hier gibt es Aufwinde. Ne? Dann sieht man oft diese Pulks kreisen. Und dann setzen sie, wenn sie Höhe gewonnen haben, ihre Reise wieder fort. So, jetzt kommen wir zurück zu den Baumwurzeln. Es ist ja auch in Urwäldern ganz normal, dass Bäume mal umkippen. Und durch einen Sturm oder so. Und dann eben Erde mit rausreißen. Und deswegen hat man in wirklich alten, alten Wäldern so einen ganz welligen Boden, weil diese Bäume, die umgekippt sind, die verrotten ja, das wird wieder zu Humus, verschwindet irgendwo im Boden. Und es bleibt nachher nur noch dieses Erdhäufchen übrig. Und das verändert sich ja nicht mehr, weil wir im Wald ja fast keine Erosion haben. Das ist ja eigentlich das Tolle am Wald. Da wird keine Erde abgetragen, da wird nichts weggespült, zumindest in normalen Wäldern nicht. Also nicht in diesen Forstplantagen, da sieht das ja anders aus, das wisst ihr ja. Aber in normalen Wäldern verändert sich da nichts. Und deswegen haben wir eben über die Jahrhunderte und Jahrtausende nachher so einen ganz welligen Waldboden. Das ist ganz typisch für uralte Wälder. Gibt es natürlich auch in Fichtenplantagen, wenn die so komplett umkippen und alle Bäume auf einmal rausgerissen werden, dann hat man natürlich auch ganz schnell so einen welligen Boden. Wobei in den meisten Fällen diese Wurzelteller abgeschnitten werden mit dem Harvester oder mit der Motorsäge und dann klappen die wieder zurück und dann entstehen diese Buckel eben nicht. Die will man ja auch gar nicht, weil das ja die Bodenbearbeitung, die Maschinenbefahrung und alles Mögliche erschwert. Aber in natürlichen Wäldern interessiert das natürlich niemanden. Schon gar nicht die Hornmilben oder die Vögel oder sonst jemand. Okidoki. Also ich bewege mich mal hier weiter. Wir haben das ja schon in zwei Podcast-Folgen gehabt, dass ich mich auf die Nase gelegt habe durch glitschige Stöckchen, die unterm Laub verborgen sind. Also ich möchte heute nicht das dritte Mal hinbringen. Hier vorne lacht mich so ein Stückchen Totholz an. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Ja, nehme ich mal gerade hier auf. Oh ja, das sind wirklich irre Pilze. Also ich kenne die Pilze leider nicht, die hier drauf sitzen. Die sitzen, sehen aber echt cool aus. Erstmal so wie Schimmel von der einen Seite. Wenn man genauer hinguckt, sind das aber so alles so kleine Schuppen. Keine Ahnung, was das ist. Aber was mir aufgefallen ist, deswegen bin ich überhaupt hingegangen, dass das Holz so weiß leuchtet, obwohl das ganz lange schon hier liegt. Und das liegt daran, dass da Pilze am Werk sind, die fressen gerne Klebstoff. Klebstoff-Junkies. Also Pilze sind ja auch irre spezialisiert. Das sind Pilze, die mit Bäumen zusammenarbeiten. Jan hier aus unserem Team von der Waldakademie hat gerade heute Morgen eine Studie geschickt. In der steht, dass die Pilze von den Pflanzen nicht nur Zucker bekommen, so wie es immer heißt, sondern auch Fette. Die können Pilze nämlich auch nicht selber herstellen und brauchen die aber dringend, um ihre Leitungen im Boden zu bauen und für alle anderen möglichen Sachen. Wie viel Fette die bekommen, das weiß man nicht. Das ist eine neue Entdeckung. Muss man dann mal sehen. Aber da fließen anscheinend noch ganz andere Sachen. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren Klebstoff-Junkies zurück. Die mögen gerne Lignin. So heißt nämlich der Klebstoff, der im Holz die Zellulosefasern zusammenklebt, dass wir so eine Art Glasfaserkunststoff haben. Also dass ein hartes Konstrukt entsteht, nämlich Holz, was gleichzeitig sehr biegsam ist. Und für die Biegsamkeit sorgen eben die Zellulosefasern und für die Härte der Klebstoff, das Lignin. Und Lignin ist halt sehr dunkel, so richtig dunkelbraun. Und wenn Pilze das rausfressen aus totem Holz, bleibt halt die sehr helle Zellulose übrig. Und das wird dann auch so faserig, das Holz. Und es gibt, also man nennt das offiziell Weißfäule, ne? Weil das dann so weiß wird. Also hell, richtig weiß nicht. Und es gibt aber auch die umgekehrte Fraktion, weil bleibt ja nichts liegen sozusagen. Das sind die Braunfäule-Pilze, die fressen am liebsten Zellstoff, ne? Also Zellulose, und lassen halt diesen Klebstoff übrig. Und deswegen wird dieses Holz, weil der Klebstoff, dieser dunkelbraune Klebstoff übrig bleibt, wird dann so dunkelbraun und das sieht so würfelig aus. Das Totholz. Ne? Also es sieht aus wie lauter Kreuz- und Querrisse und sieht dann sehr bröselig, würfelig aus. Und das ist dann überwiegend Klebstoff, der übrig bleibt. Also könnt ihr mal bei einem Waldspaziergang schauen. Totholz liegt in Form von Ästen ja überall auf dem Boden. Und gerade bei älterem Totholz sieht man das dann eben sehr schön, welche Gruppe da Appetit auf was gehabt habt. Ach ja, es ist schon ein bisschen anstrengend hier. Es ist, ihr wisst ja, ich bin in der Eifel unterwegs. Komme jetzt gerade hier. Also das, da gibt es eben ordentlich Berge, was ja schön ist. Und schöne Täler. Und ich komme jetzt hier gerade an eine Stelle. Da hat vor Jahren ein Sturm jede Menge Fichten umgeworfen. Die Weißtannen stehen übrigens noch. Hier stehen auch Weißtannen. Die stehen hier sehr schön. Und die Fichten, die hat es umgeworfen. Also Weißtanne wurzelt schon besser im Boden. Ich weiß auch nicht, ob die Fichten hier gepflanzt wurden. Das ist alles schon sehr, sehr lange her. Aber wir sind hier mal wieder in einem Reservat unterwegs. Und da bleibt das zum Glück alles liegen. Das ist übrigens der Grund, warum ich gerne mit euch durch Reservate spaziere, weil man da einfach viel mehr entdecken kann. Also da kann man auf kleinem Raum sehr, sehr viel an Phänomenen sehen, weil der Wald halt dadurch sehr abwechslungsreich ist, dass da keiner eingreift. Also ich bin zum Beispiel gerade mit euch durch eine relativ junge Laubwaldgruppe gegangen. Die Bäume sind so, ja, würde man sagen, so 100, 120 Jahre alt, vielleicht auch älter, so genau weiß ich das nicht, aber nicht so uralt. Jetzt komme ich wieder in einen etwas älteren Teil, wo aber mehr Nadelbäume drin stehen. Es stehen auch Laubbäume drin, aber auch Nadelbäume. Zum Beispiel eben eine sehr schöne alte Weißtanne, die sich hier auch kräftig vermehrt. Also hier sind überall kleine Weißtannensämlinge am Boden. Und die sind, ja, also ich habe hier noch keine abgefressene gesehen. Die werden hier nicht abgefressen, obwohl wir hier echt ordentlich Rehe haben. Also ich bin ja vorhin mit euch über Losung gestolpert, Rehlosung. Und das sind Rehe, die zum Beispiel fast täglich auf unserer Wildkamera hinterm Haus drauf sind. Also hier laufen ständig Rehe durch. Die fressen aber diese kleinen Weißtannensämlinge nicht ab. Wahrscheinlich, weil es zu wenig Energie da drin ist. Also ich habe das mal ausgerechnet anhand von Buchensämlingen. Kleine Buchenpflänzchen, die können ja schon 20, 30, 40, 50 Jahre alt sein. Aber die mit diesen winzigen Knospen, die haben so kleine Knospen, da müsste das Reh mehrere pro Sekunde fressen, um dauerhaft satt zu werden. Also wirklich den ganzen Tag mehrere pro Sekunde, das geht rein zeitlich überhaupt nicht. Und Rehe wissen das, die würden beim Fressen verhungern. Deswegen gehen die nicht an diese kleinen Buchen in sehr schattigen Wäldern, wo der Buchennachwuchs eben sehr, sehr kleine Knospen nur hat und in denen ist sehr wenig Energie. Und das ist genau der Schutz, den alte Bäume jungen Bäumen bieten. Langsam wachsen, wenig Energie in den Knospen. Das geht dann alles nicht so schnell, aber man wird nicht von Rehen gefressen. Ne, so wehrt sich der Wald. Hier kommen wir übrigens gerade an so einem Braunfäule Ding vorbei. Das sieht auch aus wie ehemalige Fichte. Ja, und da sieht man das sehr schön, dass das braun würfelig ist. Und das Ganze, das ist so ein Meterstück, was mal von irgendeiner Holzernte vor 40, 50 Jahren, also als ich das Revier hier übernommen habe, 1991, da ist hier schon kein Holz mehr gemacht worden. Das muss also schon sehr, sehr lange hier drin liegen. Und ist jetzt nur noch so ein würfeliges Ding. Ach, und das hier ist auch schön, wo wir gerade hinkommen. Wir stehen jetzt hier gerade unter dieser mächtigen alten Weißtanne. Und hier ist so ein richtig schöner kleiner Weißtannenkindergarten. Das habe ich auch schon lange nicht gesehen. Und bei uns hier in der Gegend überhaupt noch nicht, ehrlich gesagt. Cool. Also es sind kleine Weißtannen. Ich hoffe, wie werden das sein hier so, ich würde sagen, 150 Stück. Die hier zusammen mit Buchen, ja, auf so einem Fleck hier aufwachsen. Ist komisch, ne? Warum auf diesem einen Fleck? Es ist, tja, so ein kleines Wunder, ne? Weil, ich meine, hier ist ja überall Wald und die stehen nur auf der einen Seite, so 2 Meter entfernt von der alten Weißtanne, breitet sich das so auf, ich sag mal, 20 Quadratmeter dieser kleine Weißtannen-Kindergarten aus, die an der Stelle anscheinend ganz besonders gut wachsen. Naja. Und daneben geht es gleich weiter. Da liegt auch eine alte umgestürzte Fichte. Und da liegen riesige Holzspäne. Also so 20, 30, 40 Zentimeter lange Holzspäne, auch viele kleinere. liegen hier rum. Also als ob der Stamm explodiert wäre. Das ist er aber nicht. Und man sieht das hier auch sehr schön, warum er das nicht ist. Das sind nämlich Schwarzspechteinschläge. Der Schwarzspecht, größte europäische Spechtart, ist ein wunderschöner Vogel. Ist wirklich groß, so groß wie eine Krähe. Ganz schwarz, wie der Name sagt, mit einer knallroten Federhaube. Und der hat hier Frühstück gesucht oder Mittagessen oder Abendessen, nämlich Käferlarven. Und also wenn ihr sowas mal im Wald seht, na, dass da so wirklich richtig, das leuchtet ja auch richtig weiß, diese Holzspäne, wenn das frisch gehackt ist, also das ist hier noch nicht allzu lange her, dass der da war, dann guckt ihr euch das mal genauer an. Es gibt nämlich gerade bei liegenden Bäumen auch noch ein anderes Tier, was sowas macht, das ist der Dachs. Da müsste man dann aber Krallenspuren sehen. Also er hat ja wirklich kräftige, ist ja wie so ein kleiner Bär, kräftige Krallen an den Vorderpfoten. Und damit kann er solche vermodernden Stämme aufreißen und sucht da auch nach Larven. So rein theoretisch könnte es der Dachs sein, aber wenn man jetzt mal hier hinguckt, dann sieht man halt, das sind schon so wie so kleine Trichter. Also es ist ein punktförmige Einschläge. Aber da muss schon einer wirklich irr gehackt haben. Und man sieht auch sein Ziel, der ist auch fündig geworden. Wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man in dem Holz, wo der rumgehackt hat, so kleine, das sieht aus wie so Sägemehlhäufchen mit kleinen Spänen, die so schön rund angeordnet sind und natürlich auch noch ein bisschen andere Löcher. Das sind Bockkäfer. Das sind Bockkäfer, die haben hier im Fichtenholz gefressen, von der toten Fichte. Das sind so Käferlarven. Und die haben sich dann hier offenbar verpuppt und haben gehofft, dass sie im Frühling ausschlüpfen können. Tja, und da kam ein Specht, der Kohldampf hatte und hat die kleinen Bockkäferträume zerstört. Tja, so geht das in der Natur. Könnt ihr übrigens unterscheiden, wenn die sich ausbohren. Also nehmen wir an, der wird auch nicht alle erwischt haben hier, der Specht. Gehe ich mal von aus. Drück mal die Daumen für die Bockkäferlarven. Wenn die ausschlüpfen, die müssen ja irgendwann dann raus aus dem Holz. Ne? Und die haben in dem Holz gefressen. Also die werden dabei immer größer, immer dicker. Die Gänge werden dadurch auch immer breiter, die fressen. Ne? Also der breiteste Teil einer Bockkäferlarve ist immer der Kopf, logischerweise. Ne? Wenn die dann frisst, dann passt der Rest, der danach durchs Holz muss, eben auch ganz gut durch. Wenn die breiteste Stelle der Kopf ist. So, aber die bohrt sich ja nicht aus, erstmal nicht, ne? Sondern die sitzt dann im Holz, verpuppt sich und dann muss der Käfer sich rausfressen. Und das macht er genau in der Form, wie seine Körperform ist. Die ist nämlich so oval, also vorne so im Querschnitt gesehen ist sie oval und deswegen sind die Ausbohrlöcher von Bockkäfern auch oval. Ne, die sind so, ja, wie groß sind die, so 4 mm oder was? Im Durchmesser und oval. Und dann wisst ihr, hier war ein Bockkäfer. Wenn die kreisrund sind, dann waren es Holzwespen. Also große, kreisrunde Ausbohrlöcher, ne, so 4-5 mm groß. Das waren dann Holzwespen. So, über mir schon wieder ein Flieger. Ja, diesmal Militär. Naja, irgendwo, die üben halt auch eher über menschenleeren Gebieten. Und da ist halt die Eifel. Relativ menschenleer. Aber ist, also das stört dann schon manchmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde, wenn die Vögel hier singen und dann donnert auf einmal so ein Flugzeug drüber, egal ob zivil oder militärisch, mich stört das immer ein bisschen. Deswegen ist übrigens der Tipp, wenn ihr grundsätzlich mal Ruhe haben wollt im Wald, also die Flugzeuge, da könnt ihr ja nichts machen. So viel sind es ja zum Glück nicht. Aber insgesamt Zivilisationsgeräusche, dann guckt doch mal, dass ihr mehr in Bachtälern unterwegs seid. Ne, also selbst in stadtnahen Gebieten hört ihr dann halt keine Straßen, Autobahnen, sonst irgendwas, sondern habt die Waldgeräusche so ein bisschen für euch. Weil dann die Topografie, also die Berge ringsrum um diesen Einschnitt, das so ein bisschen abschirmen. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt gucken wir mal, ich bin hier in einem Bach angekommen, unten im schönen Bachtal. Das ist ja wirklich schön hier. Wir gucken mal nach Salamanderlarven. Und auf dem Weg dahin schauen wir uns mal an, was die Bäume hier machen. Es gab mal im Nationalpark Eifel, gab es mal so eine Bachrenaturierung. Da wollte man einen Auwald renaturieren. In der Eifel. So, und ich stehe jetzt hier an so einem Bach, der sieht so ähnlich aus. Und da sieht man sehr schön, das ist totaler Quatsch. Das geht gar nicht. Weil bis ans Ufer ran stehen hier Buchen. Nicht nur Buchen, da tauchen dann auch Erlen auf. Interessanterweise steht auch bis ans Ufer ran die Weißtanne. Aber so in diesen kleinen Bachschleifen, da stehen dann die Erlen. Weil was können Erlen? Erlen können unter Wasser atmen. Das sind quasi die Taucher unter den Bäumen, also in Bezug auf die Wurzeln. Das ist ja der Kopf der Bäume und die brauchen auch Luft. Und diese Luft kriegen Erlen über Öffnungen am Stamm. Also die können tatsächlich wie so mit so einem Schnorchel unter Wasser atmen. Das können die meisten anderen Baumarten nicht, die Buche zum Beispiel auch gar nicht. Und wenn sie dann direkt am Bach steht, dann wurzelt sie sehr flach, weil sie geht mit den Wurzeln nicht ins Wasser. Da würde sie sterben. Ah, hier steht auch eine schöne Buche. Schöne, schöne, schöne alte Buche. Ja, die hat schon so ein bisschen Stammverletzung. Das ist aber gar nicht schlimm. Ein mächtiges Teil. Und man sieht, hier bei dieser alten Buche, die ist gedreht. Die hat Drehwuchs. Und viele Leute denken ja, Drehwuchs entsteht, weil ein Baum auf Wasseradern steht, irgendwelche besonderen Erdstrahlen oder so. Nee, das machen alle Bäume, wenn sie älter werden. Sie drehen die Fasern für das neu gebildete Holz, also die neuen Jahrringe, die dazukommen, die werden immer gedrehter. Also das heißt, dass die Faser nicht mehr senkrecht läuft, sondern sich immer mehr neigt. Und dadurch laufen die Fasern so spiralig um den Stamm rum. Und das ist genau die Wirkung einer Spirale. Und dadurch kann ein Baum bei Sturm besser federn. Finde ich also eine wirklich coole Einrichtung von der Natur, dass Bäume, die werden, wenn die immer dicker werden, würden ja immer starrer, immer unflexibler. Und dem begegnen sie, indem sie die Fasern drehen und dann sehr schön vor und zurück wippen können. So, ich wollte doch gerade, ich muss mal ein Stückchen zurückgehen, mit euch mal schauen, was die Salamanderlarven machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier überhaupt hinkriege. Wir da nicht ein bisschen zu früh im Jahr sind. Also wir haben bei uns im Garten, und der ist jetzt hier bestimmt 200 Meter weg, oben am Berg, ich bin hier ganz unten im Tal, haben wir immer Salamander, wirklich viele, große. Und Salamander brauchen diesen Bach. Die brauchen einen Bach, weil sie sich nur in diesen Bächen hier, da können sie sich fortpflanzen, da können ihre Larven, so, ich gehe jetzt mal gerade auch rein in den Bach hier, da können ihre Larven leben. Sie brauchen ganz, ganz sauberes Bachwasser und erst die Tiere, wenn die ihr Larvenstadium hinter sich haben, da atmen die übrigens auch mit Kiemen, dann gehen die an Land und können dann als Salamander, erwachsene Salamander, viele Jahrzehnte alt werden. Aber sie brauchen eben zur Vermehrung immer diesen Bach. Also das Weibchen muss dann irgendwann hier runterkommen. Und die Jungen müssen sich hier drin entwickeln können. Deswegen finde ich es übrigens interessant, dass so kleine Tiere wie ein Salamander, und die laufen hier echt langsam, dass sie das da den Hang rauf schaffen bis in unseren Garten. Also das nochmal, das sind mindestens 200 Meter, sehr steil. Und latschen da jahrzehntelang durch unseren Garten. Also wir haben in unserem Garten mindestens 40 verschiedene Salamander. Wir haben ja so eine Salamander-Datenbank quasi eingerichtet. Also Fotos gemacht. Die sind individuell gefleckt. Behalten diese Fleckung auch zeitlebens. Könnt ihr die immer wieder erkennen. Und wir haben bisher, glaube ich, nur 2 oder 3 Dubletten gehabt in all den Jahren. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Salamander bei uns schon fotografiert, die aber alle hierher gekommen sein müssen. So, jetzt sind wir wieder beim Bach. Ich guck mal gerade, man will hier auch nicht stören, Also ich trete auch nur an Stellen rein, wo es schnell fließt. Da sind nämlich keine Salamander. Und da, wo es ruhiger ist, da trete ich natürlich nicht rein. Da gehe ich nämlich mal schön daneben jetzt hier. Und dann schaue ich mal, ob ich da nicht schon was finde. Also die Larven, die jagen so kleine, ich sag mal, so wie Bachflohkrebse oder sowas. Die könnt ihr von Molchlarven unterscheiden. Ist nicht ganz einfach. Salamanderlarven sehen aus wie kleine Molche. Und die sind so ein bisschen gefleckt und im Unterschied zu den Molchen haben die an den Beinansätzen so ein ganz klein bisschen gelb. Also da, wo die Beine in den Rumpf gehen, da ist wie so ein kleiner gelber Ring. Und daran kann man die ziemlich eindeutig unterscheiden. Also ich gucke mal, ob wir hier irgendwas haben, was nach Salamander aussieht. Also ich will jetzt nicht allzu sehr stören. Ich habe im Übrigen auch kein Hilfsmittel dabei. Das könnt ihr nämlich schön benutzen. Eine Schüssel. Eine Glas- oder Plexiglasschüssel. Die könnt ihr zu Tauchexpeditionen in solchen Waldbächen nutzen. Und zwar braucht ihr die Schüssel dafür. Die taucht ihr nämlich ins Wasser ein. Aber so, dass kein Wasser oben reinläuft. Und dann könnt ihr da durchgucken, also von außen durch die Schüssel ins Wasser. Das ist wirklich cool. Da kann man übrigens auch ganz toll fotografieren. Unter Wasser, ohne dass das Handy ins Wasser getaucht werden muss. Kann man übrigens auch sehr, sehr schön mit Kindern machen, um Bäche zu erkunden. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hier den Bachweg lang. Weil da vorne, da liegt was auf dem Weg. Da ist eine riesige Buche abgebrochen. Muss ich mal hin. Ja, ist sehr matschig hier. Das ist übrigens nur der Weg. Ein Weg ist ja verdichtet. Und da läuft das Wasser nicht so gut ab. Und deswegen sind Wege matschig. Ich laufe auch nicht gerne über Wege, aber jetzt muss ich mal darüber. Ja, hat sehr viel geregnet heute Nacht. Und dann ist halt alles wieder unter Wasser. Aber wie gesagt, eben nur auf den Wegen, wo das Wasser nicht ablaufen kann, weil es so verdichtet ist. Ja, boah, das hat aber gekracht hier, mein lieber Scholli. Also was liegt hier? Hier liegt eine Buche, da ist so die obere Hälfte abgebrochen. Liegt hier auf dem Weg, völlig zersplittert. Die andere Hälfte steht noch. Die lebt sogar noch. Mensch, jetzt kommen schon wieder hier Flugzeuge. Ist es denn möglich? Aber man sieht, dass diese Buche schon vorher Probleme gehabt hat. Die hat nämlich so schwarze Flecken auf der Rinde. Und da hat sie quasi geblutet. Also diese schwarzen Flecken sind so pünktchenförmig oder teilweise auch flächig. Aber man sieht, das ist so wie so ein Pünktchen aus der Rinde gekommen. Da hat sie, also das nennt man Nekrosen, also ich finde diese Fachausdrücke immer so ein bisschen komisch. Da hat sie geblutet und dieses Baumblut, das ist wiederum für Bakterien und Pilze interessant und deswegen werden diese Stellen schwarz. Und da sieht man, da hat sie eine ganze Reihe von. Ach ja, wenn ich jetzt hier hingucke, Mensch, hier von der anderen Seite sieht man es viel, viel deutlicher. Da hat sie auch schon große Verwundungen. Und ja, das gucken wir uns mal näher an. Machen wir hier eine Diagnose sozusagen. Gehe hier mal gerade rum. Ach du meine Güte, ja, alles klar. Da von der Seite ist es schon schwer verwundet gewesen. Und dann sieht man auch, dass der Stamm schon richtig verfault war. Innen drin bis nach außen. Sie hat versucht, diese Schäden zu überwallen. Also da sieht man so wulstige Wundränder, mit denen sie versucht hat, das wieder zu schließen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann ist sie jetzt in einem Wintersturm abgebrochen. Tja, ich meine, sie ist nicht tot. Also unten die Zweige, ja doch auch bis oben, die leben noch. Also der Baum selber, der kann durchaus noch viele Jahre älter werden, ne? Muss man nochmal sehen. Aber naja, jetzt hat es halt hier einen ganzen Kronenteil abgerissen und ich habe gesehen, oben war auch eine Spechthülle drin. Tja, dann ist die Wohnung leider auch im Eimer. Kann man da nicht ändern. Ne? Also man sieht hier auch bei diesen alten Buchen schon die ein oder andere abgestorbene. Und ja, das kann auch mit den trockenen Sommern zusammenhängen. Selbst in solche Buchenwälder sehr, sehr gut im Vergleich zu forstlich genutzten Wäldern, ne, diese schönen alten Buchenwälder hier, sehr, sehr gut durch die trockenheißen Sommer gekommen sind, heißt es nicht, dass das für die ein Kinderspiel war. Ne? Die haben es halt nur in Summe gut überstanden. Aber es ist schon auffällig, dass in diesen Trockensommern insgesamt schon ein paar von den alten Buchen große Schwierigkeiten bekommen haben. Und hier sind schon, ja, ich würde mal sagen, von 100 Bäumen sind vielleicht 2, 3 doch abgestorben. Das ist nicht schlimm. Wir haben ja sowieso einen Totholzmangel in den Wäldern. Und hier bei der abgebrochenen Buche sieht man auch ganz schön, dass es eben nicht darum geht, hier und da mal einen toten Stamm zu haben, sondern hier ist jetzt was abgebrochen, die andere Hälfte ist stehen geblieben, diese Hälfte, die stehen geblieben ist, die lebt noch. Das heißt, sie wird noch einseitig befeuchtet, ne, weil da ist ja noch lebende Haut, also lebende Rinde. Wassertransport findet da statt. Das sind ganz, ganz andere Bedingungen als bei einem komplett toten Baum, der austrocknet. Ne, haben wir da hinten zum Beispiel stehen, da steht eine Buche, die ist jetzt auch schon vor 2, 3, 4 Jahren abgestorben. Übrigens, wie lange die schon abgestorben, also die ist jetzt komplett abgestorben, hat dann wieder andere Wachstumsbedingungen für Pilze, Bakterien, Insektenlarven und so weiter. Das, dieses weiße Pulver, das sehe ich nämlich jetzt da hinten, das sind ja oft so wie weiß bepudert, diese abgestorbenen Stämme, die dann stehen, das ist Insektenkot. Insektenlarvenkot, finde ich auch immer ganz witzig. Also richtig schönes, trockenes Pulver. Macht ja nichts, könnt ihr euch mal anfassen. Also es ist ja auch nicht unhygienisch oder so, aber das ist reiner Insektenkot. Und wie lange der Baum schon tot ist, das sieht man an den kleinen Ästchen. Also dieses Feinreisig, ne, die Zweige. Wenn die noch dran sind, dann ist es noch nicht lange her, dass er abgestorben ist. Bei Bäumen, die schon länger abgestorben stehen, stehen halt nur noch die groben Äste, weil die kleinen halt zuerst abbrechen, wenn die tot sind, und die verfaulen halt am schnellsten. Und nachher stehen eben nur noch Aststümpfe und irgendwann sind überhaupt keine Äste mehr dran. Da kann man so ein bisschen dran ableiten, wie lange dieser Baum schon so abgestorben steht. So, ich bin jetzt also ganz unten hier im Tal. Jetzt muss ich mich langsam wieder hocharbeiten. Jetzt den Forsthaushang hier hoch. Ich habe also jetzt einen großen Bogen geschlagen, mal in ein ganz anderes Waldstück. Ne, gehe jetzt gerade wieder zurück, damit ihr und ich bei den Waldspaziergängen auch mal ganz andere Waldteile sehen. Wir waren ja auch schon in Plantagen unterwegs oder über die Wiesen und so, aber mich zieht es halt immer wieder zu diesen alten Buchenwäldern, weil da gibt es so viel Inspiration. Es ist einfach, ja, es gibt so viel zu entdecken, und das finde ich einfach schöner, als durch so eine Fichtenplantage zu gehen. Klar, also auch da kann man sich erholen, wenn die Sonne so reinscheint und das Moos auf dem Boden ist, dann kann sowas auch schön sein, keine Frage. Aber für mich persönlich, wenn man die Hintergründe so ein bisschen kennt, ich tanke ganz gerne in natürlichen Wäldern auf. Und wenn man die Möglichkeit hat, könnt ihr mal schauen, wie es bei euch aussieht. Und natürlich heißt nicht, dass die seit ewigen Zeiten von Menschen unberührt sein müssen, aber wo zumindest jetzt natürliche Prozesse ablaufen dürfen. Ne? Also das ist schon wichtig, um tolle Erfahrungen zu sammeln, also dass umgestürzte Bäume mal liegen bleiben dürfen. Und ne, dann sieht man ja, was der Specht dann anschließend macht. Also dass man ganz viele schöne kleine Entdeckungen hat und das in den Alltag mit zurücknehmen kann. Dass man sieht, hey, dieses System, das atmet, das macht, das tut. Selbst diese abgebrochene Buche, also ich bin immer noch in der Nähe, die Pilze, die da oben alle raussprießen und machen, und die Vögel, die sich daran freuen. Also das System ist da, das reagiert, und das sind sozusagen so Warteräume. Und hier wartet das wahre Leben darauf, dass es wieder mehr Platz eingeräumt bekommt. Und kann dann sich sehr schnell wieder ausbreiten, sodass wir viel, viel mehr solche Flächen haben. Also es sind so kleine Naturoasen, und deswegen bin ich gerne in solchen Wäldern mit euch unterwegs, weil das, glaube ich, für euch auch entspannender ist. Ich habe übrigens jetzt gerade wieder gehört, neulich in einem Gespräch, da hat mir jemand erzählt, ja, ich höre deinen Podcast auch sehr gerne, und zwar zum Einschlafen. Das ist übrigens keine Beleidigung für mich, ganz im Gegenteil. Er sagte, da kann ich mich gut entspannen, da kann ich gut abschalten von den Tageserlebnissen, und dann finde ich auch leichter in den Schlaf. Ja, ist doch super. Ist besser als mit Medikamenten. Und davon abgesehen nimmt man ja trotzdem was mit, und das ist genau das. Mir geht es ja nicht nur um Wissensvermittlung in diesem Podcast, sondern auch darum, dass ihr ein Gespür entwickeln könnt für die Natur, dass es euch besser geht, dass es uns allen besser geht. Und wenn das zum Beispiel das Einschlafen betrifft, das ist doch eine prima Sache. Ihr könnt übrigens wie immer gerne Anregungen schreiben. Könnt ihr auch mir gerne mal mitteilen, wie es bei euch aussieht. zu was für Gelegenheiten hört ihr den Podcast? Das interessiert mich wirklich. Ich habe schon alle möglichen Dinge gehört, aber sicher noch nicht alles. Also schreibt mir gerne unter podcast@wohllebens-waldakademie.de. Und ihr wisst ja, in jeder vierten Folge beantworte ich jede einzelne Zuschrift. Also solange sich das so in dem Rahmen hält, wie wir es bisher haben, gehe ich also davon aus, dass es auch so bleibt. Also gerne, schreibt mir gerne. Und dann können wir uns gerne beim nächsten Mal darüber austauschen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich stapfe jetzt wieder den Hang rauf. Dann habe ich schon ein bisschen Sport gemacht heute und euch wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann und wo ihr den Podcast hört. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.